Hoc est enim podcast meum, quod pro vobis emittitur.
So, zweite Folge vom Incredulus Podcast, der Podcast für Atheisten und diejenigen, die sich noch nicht so ganz trauen, zuzugeben, dass sie welche sind. Ich hoffe, die erste bzw. nullte Folge hat euch oder dir gefallen und ja, schon ganz gespannt gemacht auf das, was da noch kommen mag. Heute würde ich gerne darüber sprechen, was Atheismus eigentlich ist, vor allem Atheismus heute. Also den Begriff, wie er heute benutzt wird, weil ich glaube, dass das zunächst für uns erstmal relevant ist. Eine historische Betrachtung des Begriffs ist sicherlich auch sehr interessant, aber das übersteigt natürlich den Rahmen einer solchen Podcast-Episode. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich der Angelegenheit nicht gerne noch in weiteren Episoden annehmen würde. Also es wird bestimmt noch Folgen geben zum Begriff Atheismus und wie der sich über die Zeit hinweg verändert hat. Aber heute soll es, wie gesagt, erstmal nur um den Begriff gehen, wie er heute geprägt und genutzt wird. Dazu will ich vorher erstmal sagen, was man ja wahrscheinlich bei jedem Thema sagen kann, ist, dass ich hier nur einen ganz groben Abriss geben kann von dem, was Atheismus heißt, weil so eine Folge wahrscheinlich sonst mehrere Tage dauern würde und selbst dann könnte man nicht die ganzen philosophischen Richtungen und Meinungen und Gegenmeinungen erschöpfend diskutieren, die sich um den Begriff ranken. Genauso ist es, bei eigentlich fast jedem anderen Thema, das ich hier besprechen werde, was uns aber natürlich nicht davon abhält, einige Sachen anzusprechen und uns auch über einige Sachen Gedanken zu machen. Also, was ist eigentlich Atheismus heute? Es gibt so drei Aspekte oder kurze Definitionen des Begriffs, die man so allgemein anbringen kann. Das ist zum einen die Abwesenheit des Glaubens an die Existenz von Gottheiten. Dann als zweites die Ablehnung des Glaubens an die Existenz von Gottheiten. Und dann noch die Position, dass es keine Gottheiten gibt. Also man sieht, ich hoffe, man sieht schon, dass es in so zwei Richtungen geht. Also die eine Position ist eher so eine Position des vielleicht des Nichtwissens, also ich glaube nicht daran, dass es Gottheiten gibt und das andere ist eher so eine explizite Ablehnung davon, dass es sein kann, dass es einen Gott gibt. Also der eine würde sagen, ich weiß, dass es keinen Gott gibt oder auch ich bin gegen den Glauben, also ich bin dagegen, dass man daran glaubt, dass es Gottheiten oder einen Gott gibt. Der Autor George Smith unterscheidet dabei vor allem impliziten und expliziten Atheismus, wobei der implizite Atheismus eben die Abwesenheit eines Glaubens an eine Gottheit ohne eine bewusste Ablehnung von so einem Glauben ist. Darunter fallen dann auch verschiedene Personengruppen. Das wären dann Erwachsene, die noch nie von dem entsprechenden Glauben, um den es dann geht, gehört haben, weil sich Atheismus natürlich auch immer auf einen bestimmten Glauben bezieht. Also man kann letztendlich, könnte man Atheist sein, auf einen bestimmten Glauben bezogen und auf einen anderen nicht. Beim impliziten Atheismus ist es eben so, dass es die, dass man nicht glaubt, aber es gibt keine bewusste Ablehnung des Glaubens oder es gibt kein bewusstes Nichtglauben. Darunter zählen dann auch Agnostiker. Also Agnostiker sind Menschen, die sagen, sie wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Und nach der Definition des impliziten Atheismus wären Agnostiker auch Atheisten, selbst dann, wenn sie sich selbst nicht als Atheisten bezeichnen. Genauso wären implizite Atheisten Kinder, die noch gar kein Konzept irgendeiner Gottheit haben. Nach Smith ist man also implizit atheistisch, sobald man nicht an einen Gott glaubt, kein Konzept von irgendeinem Gott hat, selbst wenn man sich dessen nicht bewusst ist, also selbst wenn man sich selbst nicht so nennen würde oder sich gar nicht bewusst ist, dass es irgendwie ein Label gibt, was man sich selber geben könnte. Auf der anderen Seite sind nach der Definition explizite Atheisten Personen, die bewusst sagen, dass sie nicht an einen Gott glauben, also die sich dessen bewusst sind, dass sie nicht an eine Gottheit glauben, weil zum Beispiel einfach nicht genug Belege für die Existenz eines Gottes gibt. Explizite Atheisten sind auch Personen, die die Sichtweise vertreten, dass kein Gott existiert, also wieder so eine wissende Sichtweise, oder dass die Existenz einer Gottheit unmöglich ist, zum Beispiel, weil die Behauptungen absurd sind oder widersprüchlich. Dann gehören zu den expliziten Atheisten all diejenigen, die eine ablehnende Haltung demgegenüber haben, überhaupt zu diskutieren, ob es eine Gottheit gibt oder nicht, weil das Konzept eines Gottes nicht fassbar ist. Oder vielleicht auch, weil sie es irrelevant finden, überhaupt darüber zu diskutieren. Also beim expliziten Atheismus geht es immer darum, dass eine bewusste Entscheidung oder eine bewusste Haltung der Frage der Existenz eines Gottes gegenüber existiert. Der Wissenschaftsphilosoph Ernest Nagel zum Beispiel, der würde sagen, dass Atheismus eigentlich nur expliziter Atheismus ist. Der unterscheidet dann auch natürlich nicht implizit und explizit, sondern er sagt, Atheismus setzt immer voraus, dass man sich dessen bewusst ist oder seines Unglaubens bewusst ist. In eine ähnliche Richtung geht Sam Harris. Das ist in der atheistischen Community in Amerika momentan eine wichtige Persönlichkeit. Der vertritt in seinem Letter to a Christian Nation die Meinung, dass der Begriff Atheist eigentlich gar nicht existieren sollte. Und er begründet es damit, dass es ja auch keine Begriffe gibt für zum Beispiel Nicht-Astrologen oder Nicht-Alchemisten oder Nicht-Briefmarkensammler oder für Leute, die nicht daran glauben, dass Elvis noch lebt. So könnte man dann zum Beispiel sagen, dass man sich ja sonst eigentlich als Atheist bezeichnen müsste in Bezug auf alle Götter, von denen man noch nicht mal gehört hat, oder wenn es irgendwelche mystischen Wesen oder mythologischen Wesen gibt, von denen man gar nicht glaubt, dass es die gibt, oder von denen man noch nicht mal, eher von denen man nicht weiß, dass sie überhaupt existieren, wäre man dann letztendlich so eine Art impliziter Atheist auf alles, was es nicht gibt. Und da kann man schon sehen, dass es auch ein bisschen sinnvoll ist zu sagen, okay, eigentlich ist der Begriff sinnlos, weil das so ein negativer Begriff ist, also der was bezeichnet, was man nicht ist. Und es ist eigentlich unnötig zu bezeichnen, was man nicht ist. Sam Harris schreibt dazu in seinem Letter to a Christian Nation, ich habe es jetzt mal übersetzt, also er sagt, Atheismus ist nichts weiter als der Widerspruch von vernünftigen Leuten in der Gegenwart ungerechtfertigter religiöser Glaubensvorstellungen. Eine ähnliche Unterscheidung wie impliziten und expliziten Atheismus trifft Anthony Flew. Der spricht dann von positivem und negativem Atheismus, was letztendlich für unsere Zwecke hier synonym zu implizitem, explizitem Atheismus verwendet werden kann. Also positiver Atheismus wäre derjenige zu sagen, dass man halt bewusst nicht an einen Gott glaubt oder bewusst sagt, dass man weiß, dass es keinen Gott gibt. Und negativer Atheismus wäre dann eben analog zu implizitem Atheismus. Dabei, das hatte ich gerade eben schon mal gesagt, kann man natürlich auch positiv atheistisch gegenüber bestimmten Gottesvorstellungen sein, während man negativ atheistisch gegenüber anderen ist. Ich zum Beispiel persönlich würde mich eher als positiv atheistisch gegenüber der spezifischen Gottheit bezeichnen, die ich in der Sonntagsschule in meiner Gemeinde gelehrt bekommen habe. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ja eigentlich schon eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen Vorstellungen und Gottesbildern gab und gibt, die ich im Laufe meiner religiösen Erziehung mitbekommen habe. Also irgendwie glaubt ja dann doch jeder Christ an sein eigenes, zusammen geschustertes Gottesbild, was beeinflusst ist von seinen persönlichen Wertvorstellungen, von seiner Erziehung und so weiter. Aber gehe ich jetzt wahrscheinlich auch wieder zu weit, wenn ich jetzt anfange, da reinzugehen. Das wäre dann auch wieder Stoff für eine weitere Folge. Also da diesem Gottesbild gegenüber dem spezifischen baptistischen Gottesbild würde ich sagen, dass ich positiv atheistisch bin. Also da bin ich mir relativ sicher, auch wenn ich jetzt als wissenschaftlich kritischer Mensch niemals sagen würde, dass ich wirklich was weiß, weil das halt einfach unwissenschaftlich wäre. Aber ich würde schon sagen, da bin ich mir relativ oder sehr sicher, dass es genau diesen Gott nicht gibt. Negativ atheistisch könnte ich mich einschätzen gegenüber der Aussage, dass es dass gar keine Gottheit existiert, wobei da natürlich dann auch wieder die Frage ist, ja, wie definiert man dann die Gottheit, was ist überhaupt ein Gott und so weiter, also da kommen wir ja schon wieder in Fahrwasser, die ziemlich tief sind. Also allgemein würde ich mich dann schon wahrscheinlich eher als ziemlich positiv atheistischen Menschen bezeichnen, also jemand, der sagt, ich glaube nicht an einen Gott, ich glaube auch eigentlich nicht daran, dass es irgendeine Gottheit gibt. Und ich bin mir dessen auch bewusst, also selbst Gottheiten gegenüber, die ich vielleicht nicht kenne, ja gut, okay, vielleicht geht für das jetzt doch zu weit, aber ja, ich bin schon eher positiv oder explizit Atheist. Beim Atheismus gibt es natürlich ziemlich viele, ja, durch die Philosophiegeschichte hindurch rauf und runter diskutierte Argumente, also epistemologische, metaphysische Argumente, auch logische Argumente und so weiter, die ich jetzt hier in der Episode nicht anschneiden will, also das kommt bestimmt auch noch, sondern ich würde jetzt erstmal darüber reden, warum ich persönlich eigentlich Atheist bin und was so die hauptsächlichen Punkte sind, warum ich irgendwann gesagt habe, ich glaube eigentlich gar nicht mehr, dass es meinen Gott gibt, an den ich geglaubt habe, oder dass es überhaupt wahrscheinlich ist, dass es irgendeine Gottheit gibt, die jemals von Menschen irgendwie definiert oder beschrieben oder angebetet wurde. Also es gibt natürlich ziemlich viele kleinteilige Gründe, warum ich Atheist bin. Ziemlich viele spezifische Gründe. Aber ich versuche mal so die Hauptpunkte zusammenzufassen. Der erste ist, den muss ich wahrscheinlich dann auch nochmal im Laufe der Aufzählung jetzt vielleicht ein bisschen spezifizieren, aber letztendlich wirkt die Welt auf mich so, als würde sie ziemlich gut ohne Gott funktionieren. Es gibt natürlich ziemlich viele kleinteilige Gründe, also auch spezifische Gründe in vielen spezifischen Situationen oder Themen, die mich dazu geführt haben, nicht mehr an Gott zu glauben. Es hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit alles so angesammelt. Ich versuche jetzt aber mal hier so die Hauptpunkte irgendwie ganz so sinnvoll überblicksmäßig zusammenzufassen. Die Reihenfolge, in der ich die Punkte jetzt aufzähle, sind eher nicht hierarchisch, weil mir das so beim Überlegen schwergefallen ist, wirklich irgendwie so eine Hierarchie oder eine Wichtigkeitshierarchie herzustellen. Deswegen mache ich das so ein bisschen, also versuche ich es so ein bisschen chronologisch zu machen, wie ich auch in meinem in meinem Prozess hin zum Atheismus mir Gedanken gemacht habe. Also zuerst einmal gibt es einfach so viele verschiedene, allein schon christliche Denominationen und so viele andere Religionen oder Glaubenssysteme auf der Welt, ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, dass Elvis noch lebt, dass Außerirdische einen entführt haben, dass die Erde flach ist, die halt irgendwie alle von sich denken, dass sie jetzt Recht haben und davon überzeugt sind, dass die anderen nicht Recht haben, vor allen Dingen diejenigen, die ihnen widersprechen. Also ich habe jetzt hier mal die Zahlen von der World Christian Encyclopedia. Da steht, oder beziehungsweise die gibt an, dass es weltweit ungefähr 33.000 christliche Denominationen gibt. Und davon sind allein 9000 protestantische Denominationen. Und viele von denen, also das kenne ich ja selber auch aus meiner Geschichte, also die Baptisten allein, die denken dann, sie haben in bestimmten Punkten recht und so weiter, und andere denken das dann auch. Also es gibt ja sogar Denominationen, die sich gegenseitig irgendwie aufgrund ihres Glaubens oder unterschiedlicher Vorstellungen richtig schlecht machen oder sogar bekämpfen. Und ich meine, wenn es einen Gott gäbe, der so mächtig ist, wie es von den Christen behauptet wird, dann würde ich schon erwarten, dass er sich vielleicht ein bisschen offensichtlicher darstellt, dass es jetzt nicht unbedingt 33.000 verschiedene Weisen gibt, ihn zu sehen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so das stärkste Argument, weil man ja immer noch sagen kann, also das erlebe ich auch oft, dass Gott ja so viele Facetten hat und so weiter. Und wenn man dann mit den anderen Religionen kommt, also gerade den abrahamitischen Religionen, ist natürlich auch, dass man dann sagen kann, ja, naja, die haben ja alle irgendwie so ihren Teil der Wahrheit gefunden. Also es wird dann immer schon so ein bisschen schwurbeliger, weil es halt irgendwie nötig ist, so zu werden, wenn man irgendwie an seinem Glauben festhalten will, habe ich das Gefühl. Aber es gibt natürlich auch richtige Hardcore-Christen, die dann halt sagen, nee, wir haben halt recht, so, ja, mit unserem spezifischen Gottesbild, und alle anderen haben halt Unrecht, ja, kommen dann halt irgendwie in die Hölle. Also es gibt halt beides. Es ist halt total uneindeutig, ja, und es ist halt einfach, ja, ich meine, es spricht für sich selber, 33.000 christliche Denominationen, und immer mehrere tausend Religionen und halt nicht nur abrahamitische Götter, sondern es gibt ja die unterschiedlichsten Götter, die dann natürlich nicht zusammenpassen. Und wenn, dann wäre eben die Möglichkeit, dass man dann eben so eine Art, ja, pantheistisches Gottesbild entwickelt, was ich ja auch eine Zeit lang versucht habe, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber irgendwann wird es dann auch aus meinem Gefühl heraus jedenfalls irgendwie unnötig, noch von irgendeinem Gott zu sprechen, wenn es halt so divers und so groß ist, dass man überhaupt nicht mehr weiß, ja, was soll das denn jetzt eigentlich sein? Also es ist ja dann auch teilweise widersprüchlich. Dann der nächste Punkt ist, der mich auch ziemlich lange beschäftigt hat, das hatte ich auch in der ersten Folge schon mal angesprochen, ist, dass das Gottesbild durch die Zeit hinweg, also nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern auch so in der Zeit, in der ich lebe, jedenfalls von der christlichen Religion, ich denke mal bei den anderen Religionen ist das auch so, dass das so unglaublich wandelbar ist und sich teilweise von Generation zu Generation oder sogar halt innerhalb einer Generation ändert und das halt offenbar in der Regel abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Prägungen, auch den persönlichen Wertvorstellungen, die jemand hat, und zwar unabhängig von seiner jeweiligen Religion. Also zum Beispiel würde mir da halt einfallen, wie jetzt auch so in meiner, bei meinen Eltern oder so die Auslegung bestimmter Bibelstellen funktioniert. Ne? Also ich meine, es gibt Leute, die nehmen die komplette Bibel wörtlich, auch wenn ich immer nicht so ganz verstehe, wie das gehen kann. Da gibt es ein ganz gutes Buch, das heißt, ich habe es hier im Regal sogar stehen, ich muss mal, Die Bibel und ich heißt es. Da versucht so ein Journalist, der auch Jude ist, der versucht halt mal ein Jahr lang komplett nach den mosaischen Geboten zu leben. Und es ist super lustig irgendwie, weil er versucht es halt ernsthaft und ist dann aber auch schon so, dass er schon irgendwie anfangen muss, auszulegen bestimmte Sachen, also wenn es dann so um Steinigungen geht oder so. Also es ist total witzig, ja. Jedenfalls ist es so, dass also gerade so in meinem Glauben, in dem ich groß geworden bin, es hat man jetzt nicht, sagen wir mal, die gesamte Bibel komplett wörtlich genommen. Also manche Sachen wurden dann halt eben auch im übertragenen Sinne gesehen und so weiter. Das war sogar, als ich klein war, eben noch stärker die wörtliche Auslegung, als zum Beispiel das meine Mutter heute macht, so 30 Jahre später. Das finde ich halt schon überraschend. Oder das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen entlarvend, also so von der wörtlichen Auslegung der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel oder andere Sachen, die dann jetzt auf einmal dann doch vielleicht im übertragenen Sinne genommen werden können. Also was mich halt immer beziehungsweise schon seit einer Weile dann eben gestört hat, ist, dass es eben so kein wirklich objektives Instrument gibt, um festzustellen, welche Teile der Bibel denn jetzt wörtlich zu nehmen sind und welche im übertragenen Sinne ausgelegt werden sollen. Ja, ich nehme jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in meiner Denomination nehme ich halt wörtlich, dass man keinen Sex außerhalb der Ehe haben darf. Aber meinen Nachbarn wegen Gotteslästerung steinigen werde ich dann halt doch nicht. Und beides steht halt in der Bibel und beides lege ich dann je nach meinem eigenen, unabhängig von der Bibel gefassten Wertesystem aus. Ein weiterer Punkt für mich ist, dass ich finde, dass es keinen überzeugenden Beleg für die Existenz einer Gottheit oder sogar das Eingreifen einer Gottheit gibt. Also eigentlich sind so alle Hinweise oder Belege für das Eingreifen einer Gottheit, die mir so untergekommen sind, eigentlich immer auf Verständnislücken zurückzuführen, beziehungsweise auf logische Fehlschlüsse, da komme ich aber gleich noch zu. Und sobald diese Lücken, ja, die Verständnislücken oder die Wissenslücken gefüllt sind, funktioniert der Beleg einfach nicht mehr. Also bisher haben halt alle naturalistischen Erklärungsansätze ausgereicht, die Welt ohne übernatürliche Zusatzannahmen zu erklären. Alle Widersprüche gegen diese Aussagen sind letztendlich so auf eine unzureichende Kenntnis des jeweiligen Fachgebiets zurückzuführen, habe ich jedenfalls so erfahren. Und das ist halt so meine Erfahrung. Zum Beispiel bei mir selbst, als ich halt noch nicht wusste, also vor meinem Studium, noch nicht wusste, wie Evolution wirklich funktioniert, wie komplex die Mechanismen sind, wie viele Belege es eigentlich gibt, ja, wie klein die Lücken in bestimmten Fossilreihen mittlerweile geworden sind, oder wie DNA auf biochemischer Ebene funktioniert. Ja, das wusste ich ja, das kann man ja auch gar nicht wissen, bevor man sich wirklich damit richtig beschäftigt. Wie viele Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Mikroorganismenarten es gibt, wie gut sich allein der Fächer der rezenten Arten, also der heute vorkommenden Arten, jetzt die ausgestorbenen Arten gar nicht mal mit eingerechnet, wie gut sich dieser Fächer in das Modell einer evolutionären Radiation, also einer Artaufspaltung, einfügt. Bevor ich das alles wusste und wirklich verstanden habe, konnte ich halt ziemlich einfach behaupten, dass Evolution Quatsch ist und gar nicht funktionieren könnte. Also irgendwie, es gibt gar nicht genug Hinweise, wo sind die Fossilien und so weiter, diese jahrzehntealten Argumente, die ja immer noch gebracht werden und die einfach ignorieren, was mittlerweile an Forschung und Hinweisen neu dazugekommen sind und schon existieren. Ja, und während ich dann halt eben während des Studiums ein immer tieferes Verständnis für den komplexen Vorgang der Evolution entwickelt habe, haben halt immer weniger Argumente funktioniert, weil sie eben nur funktionieren, solange man nicht genug über ein bestimmtes Thema weiß. Ja, solange ich hier in meiner Wohnung stehe, aus dem Fenster blicke, denke ich natürlich, dass die Welt flach ist, dass die Sonne ein sich bewegendes Licht ist. Aber sobald ich mehr Fakten habe und Zusammenhänge verstehe, kann ich das nicht mehr so einfach behaupten. Also jemand, der im Weltall war, der wird's um einiges schwerer haben, wegzudiskutieren, dass die Erde ein Planet, also ein runden, ein kugelförmiger Planet ist. Es sei denn, du bist halt so krass drauf, wie halt manche Kreationisten, die halt sagen, die auf die Frage antworten, was denn nötig wäre, um sie davon zu überzeugen, dass es keinen Gott, oder das kann man ja nicht, also sie davon überzeugen, von ihrem Glaubensbild abzurücken, die dann sagen, ja nichts, also egal was du mir vorlegst für Belege, ich würde das immer sagen, dass es einfach nicht stimmt oder dass mich jetzt der Teufel irgendwie verführen will und so weiter, das sind ja dann auch immer die Erklärungsmuster, ne? Du kannst ja letztendlich dann halt irgendwie mit so einem Totschlagargumenten irgendwie alles wegdiskutieren. Also zum Beispiel jetzt, weiß nicht, wenn du irgendwelche sehr überzeugenden Fossilreihen hast, wie beispielsweise die Evolution der Gehörknöchelchen, ja, wo man fast eine durchgehende Fossilreihe hat, vom primären Kiefergelenk über das sekundäre Kiefergelenk hin zu den drei Gehörknöchelchen. Das kannst du, da kannst du quasi fast eine durchgehende Reihe aneinanderlegen. Kannst halt immer sagen, naja, das hat halt der Teufel so gemacht, oder vielleicht sogar Gott so gemacht, damit es halt nicht so leicht ist, an ihn zu glauben. Also das habe ich in der Familie selber gehört, das Argument, dass Gott so macht, dass Gott macht, dass es schwer ist, an ihn zu glauben, weil ja sonst alle an ihn glauben würden und dann würde das irgendwie nicht gut sein. Also ich weiß ja nicht, auch nicht so genau, warum das dann nicht gut sein würde, aber auf jeden Fall, das würde dann halt nicht gut sein. Und mit so einen Argumenten kannst du halt irgendwie alles wegdiskutieren, aber das hat mich halt nie wirklich befriedigt. Und ja, in dem Zusammenhang ist dann eben auch der nächste Punkt, dass halt so Hinweise auf Gott, jedenfalls, ja, was ich so bisher miterlebt habe, die sind halt nie objektiv feststellbar, sondern immer subjektives Erleben. Und da ist natürlich das Problem, also das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich das halt auch im Biostudium Neurologie hatte und Verhaltensbiologie, aber ich weiß halt einfach, wie leicht mein Gehirn zu täuschen ist. Und ich weiß, wie sehr mein Gehirn darauf ausgelegt ist, Muster zu erkennen. Ich hatte mal so ein Erlebnis mit meinem Vater, da sind wir im Wald wandern gegangen, ein bisschen zu spät losgegangen, abends, und es wurde schon dunkel und wir haben halt irgendwie so leichtsinnig keine Taschenlampen mitgenommen. Und dann wurde es halt irgendwann so dunkel, dass wir kaum noch was erkannt haben. Und auf dem Weg konnte man da noch so ein paar Schatten und Schemen sehen. Und ich habe aber halt, weil ich den Weg kannte, beziehungsweise auch so ein bisschen wusste, wie der Weg aussehen muss, habe ich halt gesehen noch, wo so Steine sind und wo jetzt irgendwie vielleicht ein kleines Loch ist und so weiter. Und dann habe ich mal versucht zu sehen, was da halt eigentlich, was ich wirklich sehe. Also es ist halt irgendwie, ist natürlich nicht möglich, weil unser Gehirn immer was dazu sich denkt, aber ich habe es halt versucht und dann habe ich gesehen, dass eigentlich was ich sehe, sind nur irgendwie so Schatten und verschiedene Grautöne. Und ich habe überhaupt nicht das wirklich objektiv gesehen, was ich gesehen habe, sondern mein Gehirn hat dazu konstruiert, dass da jetzt ja so Steine sein müssen. Also das ist ja dasselbe Prinzip bei diesen optischen Täuschungen. Du siehst halt immer Dinge, die überhaupt nicht da sind, weil dein Gehirn das in bestimmte bekannte Muster einsortiert und sich das meiste, was du siehst, einfach dazu denkt. Also wir sehen nicht mit unseren Augen, sondern wir sehen mit unserem Gehirn. Und genau der Mechanismus ist halt eben auch meiner Meinung nach, oder was heißt meiner Meinung nach, kognitionsbiologisch eben dafür verantwortlich, dass man Gotteserfahrung hat oder dass man bestimmte Dinge, die man erlebt und ein religiöser Mensch ist, dann eben auch in bestimmte Kontexte einordnet und auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert und jemand anders würde das dann halt anders interpretieren oder gar nicht interpretieren. Und wenn man nach bestimmten Dingen sucht, dann sieht man die auch. Als ich mein erstes Auto hatte, das war so eine ganz alte Klapperkiste, so ein Citroën AX, da habe ich die ganze Zeit auf der Straße irgendwelche anderen Citroën AXe gesehen, ja, und das war ja auch nicht so, dass dann plötzlich mehr Citroën AXe unterwegs waren, sondern es einfach mein Gehirn darauf geeicht, sowas zu sehen, ja, und das, so ist es halt irgendwie dauernd, oder dass man bestimmte Uhrzeiten, dass man irgendwie denkt, man guckt immer zu bestimmten Uhrzeiten auf die Uhr und merkt sich die dann, und dann, aber man merkt sich halt nicht die, wo man auch die ganze Zeit drauf guckt und ja, wahrscheinlich genauso oft auf die Uhr guckt zu einer anderen Uhrzeit, aber es gibt halt irgendwie manchmal, also jedenfalls klingt das vielleicht ein bisschen verrückt, aber mir war das mal so, dass ich irgendwie eine Zeit lang dachte, ich gucke immer um 19.33 Uhr auf die Uhr, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es gar nicht stimmt, ja, ich habe dann halt genauso oft auf die Uhr geguckt zu anderen Zeiten, aber die habe ich mir da halt nicht gemerkt. Oder dass man irgendwie denkt, man verpasst immer den Bus. Das beste Mittel gegen sowas ist, sich einfach mal eine Liste zu machen. Ja, es gibt ja dann auch so viele andere Vorstellungen, wie, ja, ich kann bei Vollmond immer nicht schlafen oder sowas. Muss man halt einfach mal eine Liste machen, wann man nicht gut schlafen kann und dann halt, oder wie oft man den Bus verpasst, wie oft man ihn bekommt. Und dann kann man schon die meisten so eine Sachen ausräumen. Aber jedenfalls funktioniert halt unser Gehirn so. Und wenn ich eine Gotteserfahrung erwarte, dann lege ich halt bestimmte Sachen, die mir passieren, so aus, als wäre es eine Gotteserfahrung. Oder halt andere Sachen, muss ja nicht mit Gott zu tun haben. Aber ich weiß halt einfach, wie sehr mein Gehirn irgendwie getäuscht werden will. Und deswegen bin ich allein schon mir gegenüber total skeptisch, was ich für übernatürliche Erfahrungen mache. Und jemand, der halt die subjektive Erfahrung macht, dass ihm Elvis begegnet ist, dem kann ich das auch nicht ausreden, ja. Der glaubt es genauso fest oder der von Außerirdischen entführt worden ist. Und was ist denn jetzt wahr, ja? Wie entscheide ich dann? Oder ja, als Christ damals hätte ich halt, ja, da habe ich über sowas süffisant gelächelt, wenn jemand behauptet hätte, er wurde von Außerirdischen entführt oder es gibt Einhörner oder so. Aber letztendlich ist es ja auch nichts anderes, ja. Das ist genau so eine Behauptung und genau so eine Überzeugung wie alle anderen übernatürlichen Sachen auch, die ich halt auch nicht widerlegen kann. Die ich halt höchstens, zeigen könnte, dass es sie gibt. Also das ist ja mit Gott und genauso wie mit Einhörnern. Also wenn mir halt einer einen Gott zeigt, dann würde ich halt auch glauben daran, dass es einen Gott gibt. Wobei du dann natürlich erstmal gut definieren müsstest, was ein Gott ist. Aber das ist ein bisschen größeres Problem, was ich aber gerne irgendwann nochmal diskutieren würde. Dann habe ich halt noch so in meiner Erfahrung gemacht, dass die meisten persönlichen Gottesbelege, also Gottesbelege, die Menschen so jetzt so für sich haben, dass die halt oft auf logische Fehlschlüsse zurückzuführen sind. Also die großen Gottesbeweise würde ich gerne auch irgendwann nochmal besprechen, aber so persönliche Gottesbelege sind halt oft logische Fehlschlüsse. Also zum Beispiel sowas wie, ich kann irgendwas nicht erklären, also steckt mein Gott dahinter. Und das ist das wird halt ganz oft gemacht, also jedenfalls so in meinem Umfeld, aber wird dann übersehen, dass der logische Schluss daraus, wenn ich irgendwas nicht erklären kann, nicht gleich heißt, dass es ein Gott ist oder dass es dann ausgerechnet mein Gott ist, weil es könnte ja dann irgendwie auch ein anderer Gott sein oder irgendeine andere Entität oder irgendwas ganz anderes. Also dieses falsche Dilemma heißt es, glaube ich, der Fehlschluss. Also dass man dann irgendwie sagt, wenn eins nicht wahr ist, dann muss das andere, das eine andere wahr sein, was ich dann halt irgendwie annehme als wahr. Und das ist natürlich ein logischer Fehlschluss, weil es kann halt irgendwie auch alles andere sein. Also ich hatte da mal so eine Unterhaltung mit jemandem aus meiner Familie, die hat halt irgendwie was gelesen über so eine Schlange, die Kröten frisst, die halt giftig sind, weil ja viele Amphibien so Hautgifte haben und die dann wohl irgendwie so ein bisschen, das habe ich halt irgendwie auch nie nachgelesen, das muss ich zugeben, aber ist jetzt auch nicht so relevant dafür. Die Schlange, die frisst dann irgendwie giftige Kröten und ist dann irgendwie immer so eine, so wie betrunken oder so, oder hat dann auf jeden Fall irgendwie so einen Rausch. Und dann hat sie halt gefragt, ja, wie soll denn das evolutionär biologisch erklärbar sein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. So, und das sind erstmal zwei, finde ich, Denkfehler, die da gemacht werden. Einmal natürlich, dass nur weil sie sich jetzt keinen evolutionär-biologischen Grund für sowas vorstellen kann, dass es den nicht gibt. Also ich könnte mir so ad hoc schon auch Gründe ausdenken, zum Beispiel, dass die Schlange irgendwie die Hautgifte von der Kröte, die sie frisst, nutzt, um selber irgendwie Gift zu produzieren. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, ist vielleicht auch Quatsch. Und dann halt als Nebeneffekt eben dieser Gift-Effekt eintritt, was halt natürlich auch dafür sprechen kann, dass es vielleicht einfach auch, also es gibt ja nie fertige Formen, ne? Vielleicht, wer weiß, in ein paar Millionen Jahren, wenn es das wirklich gibt, sag ich mal, müssen wir auch nochmal nachlesen, aber wenn es das wirklich gibt und diese Schlangenart es immer weiter macht, wird die vielleicht irgendwann nicht mehr diesen Rausch haben. Es hat halt selektive, also adaptive Vorteile, die diesen Rauschzustand irgendwie übertreffen oder übertünchen oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken soll. Also erstmal kann man sich natürlich immer, wenn man ein bisschen nachdenkt oder vielleicht auch ein bisschen in der Richtung geschult ist zu denken, Gründe ausdenken, warum das sinnvoll ist. Und dann der wichtigere Fehlschluss ist, selbst wenn es jetzt keine evolutionär gesehen sinnvollen Erklärungsansätze dafür geben würde, dass es sowas gibt, dann heißt es noch lange nicht, dass es dann Gott gemacht hat oder dass es dann ausgerechnet mein Gott so gemacht hat. Unabhängig davon, dass man dann noch fragen könnte, was ist denn der schöpferische Sinn von einer Schlange, die sich irgendwie Rauschzustände verschafft, indem sie giftige Kröten frisst. Ja, aber das ist halt so diese oft diese schnellen logischen Fehlschlüsse, die halt jedem passieren, ja, die ganz schnell passieren, weil unser Gehirn halt teilweise Probleme hat, wirklich logisch zu denken. Also Logik ist irgendwie was komplizierter ist offenbar, als man immer so denkt oder nichts unbedingt mit dem alltäglichen Begriff von Logik zu tun hat, was wir so als logisch bezeichnen. Also das ist halt oft so und dann halt als nächstes zum Beispiel irgendwie so dieses typische Argument, man kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Also es ist genauso wahrscheinlich, dass es Gott gibt, wie dass es ihn nicht gibt. Und das ist halt, das stimmt halt einfach auch nicht. Also erstmal kann man sowieso nicht beweisen, dass es irgendwas nicht gibt. Und wenn man das nicht kann, macht es das, was man beweisen soll, was es nicht gibt, natürlich nicht wahrscheinlicher, dass es das gibt. Also weil dann könnte ich auch sagen, ja, ich kann halt nicht beweisen, dass es keine Einhörner gibt. Also es ist genauso wahrscheinlich, dass es Einhörner gibt, wie dass es keine Einhörner gibt. Oder alles andere. Ja? Also es ist nicht so wahrscheinlich, ich kann nicht beweisen, dass es Elvis nicht gibt. Also es ist genauso wahrscheinlich, dass es Elvis noch, also dass Elvis noch lebt. Was heißt, habe ich gerade gesagt, dass es Elvis nicht gibt? Oder dass Elvis nicht mehr lebt, kann ich nicht beweisen. Es ist genauso wahrscheinlich, dass Elvis noch lebt, wie als würde er nicht leben. Also sobald man das halt auf ein anderes Beispiel anwendet, finde ich, wird ziemlich deutlich, warum das mit Gott halt nicht funktioniert. Dann ist noch so ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist, dass wenn dann so mit der Bibel argumentiert wird, ist es so, dass irgendwie irgendwas in der Bibel stimmt. Also zum Beispiel irgendein Ort, den es mal wirklich gab, oder irgendein Kaiser, irgendein römischer Kaiser, den es wirklich mal gab. Also da stimmt irgendwie was. Also stimmt alles, also ist alles wahr, was in der Bibel steht. Das ist auch, finde ich, so ein typischer logischer Fehlschluss, der oft getroffen wird. Also es ist so wie, so ein bisschen so, wie wenn ich sagen würde, ja, also ich weiß nicht, bei Batman kommt New York vor und New York gibt es. Also ist alles, was in dem Batman-Comic vorkommt, wahr. Also es ist so auf der gleichen Ebene, unabhängig davon, dass man halt dann noch irgendwie übersieht, dass die Bibel über Jahrhunderte hinweg von verschiedenen Autoren geschrieben wurde. Und dann kommen halt jeweils immer die jeweils passenden Wahrheitsansprüche an eine bestimmte Stelle, ja, was ich halt eben vorher schon gesagt habe. Also das ist dann eben dann das eine, die eine Stelle, also ne, da muss man irgendwie. Also es ist halt nicht so einfach zu sagen, die ist einfach wahr, also dass zum Beispiel Noah wirklich alle Tierarten, die es gab, auf der Arche hatte, ja, unabhängig von den Problemen, die es dann gibt, also wer hat dann den ganzen Tiermist irgendwie entsorgt, also abgesehen davon, dass überhaupt nicht alle Tierarten, die es heute gibt oder die es also damals ja gab, irgendwie überhaupt auf so ein Schiff passen, also ich meine, da gibt es ja total viele Probleme mit der Geschichte, die wörtlich zu nehmen, aber da musst du dann auf einmal, wenn du sagst, die Bibel ist wahr, musst du dann auf einmal einen anderen Wahrheitsbegriff ansetzen. Also dann sagen, ja, das ist dann irgendwie in so einem übertragenen Sinne wahr oder das wird eine andere Wahrheit irgendwie, eine andere Wahrheit diskutiert als jetzt die physikalische Wahrheit und so. Also das wird dann immer alles so schwurbelig, ja. Und das hat halt vor ein paar hundert Jahren, als man noch bestimmte Sachen nicht wusste, als man noch nicht wusste, wie viele Tierarten es gibt, ja, das war, als man noch nicht alle 20.000 Rüsselkäferarten kannte, die man heute kennt, nagelt mich jetzt nicht auf 20.000 fest, aber so ist es ja in der Regel, ne? Also, und dass es so viele Tierarten dann oft in manchen Gruppen gibt, da wusste man es halt nicht. Ja, da hat man irgendwie die Haustiere und dann gab es irgendwie so ein paar Wildtiere, Insekten waren irgendwie wahrscheinlich alles eine Art oder Art, den Artbegriff, das gab es ja damals auch noch gar nicht, wie er heute in der Biologie verwendet wird oder es gibt ja auch in der Biologie, naja, egal. Ja, da hat es halt funktioniert. Da konnte man halt sich vorstellen, dass irgendwie alle Tierarten, die man so kennt, auf ein Schiff kommen. Und das funktioniert halt jetzt einfach nicht mehr. Da kommt halt wieder diese Wissenslückensache ins Spiel. Und da muss man dann irgendwie heutzutage andere Wahrheitsansprüche ransetzen. Und so wandelt sich das alles, ja. Und dann eben noch so, ist vielleicht als letztes Beispiel in dem Punkt eben diese, nochmal die persönliche Erfahrung, die halt je nach Kontext, je nach Hintergrund, vor dem ich die mache, wird die halt anders gedeutet. Als ich damals meine meine Glaubenskrise hatte und irgendwie dachte, ich bin vom Dämon umsessen oder besessen oder so, jedenfalls mindestens umsessen. Da dachte ich halt, da saß ich auf einer Bank und dann habe ich halt in so ein Tal runtergeguckt, da waren dann so zwei Antennenmasten, die halt von meiner Perspektive aussahen wie ein Kreuz. Ja, und da habe ich das natürlich in diesem Kontext gedeutet, ja, wo ich gerade so ausgehungert, religiös ausgehungert war. Ich, ja, Jesus schickt mir jetzt ein Zeichen und schickt mir ein Kreuz, ja. Und für jeden anderen wäre das halt nur zwei Masten gewesen, die halt aus der Perspektive jetzt zufällig aussahen wie ein Kreuz. Da waren wahrscheinlich tausend andere Sachen, die ich aus der Perspektive gesehen habe, die dann irgendwie, wenn ich nach was anderem gesucht hätte, unterbewusst, hätte ich dann irgendwie was anderes gesehen. Aber die sind mir halt in dem Moment nicht aufgefallen, weil halt mein Gehirn auf eine bestimmte Weise eben verschaltet war und bestimmte Dinge sehen wollte oder halt, sehen wollte. Also das sind jetzt so nach meinem Gefühl her erstmal so die wichtigsten Punkte, so ganz grob angerissen, warum ich sagen würde, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass es einen Gott gibt und für fast ausgeschlossen, dass es genau den baptistischen Gott gibt aus meiner Sonntagsschulzeit oder auch aus meiner jungen Erwachsenenzeit. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant. Also vielleicht war es ja auch was jetzt irgendwie trivial war oder was ihr schon längst irgendwie auch für euch so erfahren habt. Aber die ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, die könnte man natürlich weit ausweiten und auch ganz viele spezifische Beispiele finden. Das werde ich, wenn der Podcast hier tatsächlich weitergeht und wenn es irgendjemanden gibt, der sich das anhört, auch noch machen, dass ich einzelne Sachen auch noch so mehr diskutiere. Also auch bestimmte spezifische Behauptungen von Kreationisten oder von Gläubigen halt nochmal mir angucke und diskutiere. Also da gibt es bestimmt viel Besprechungspotenzial. Also ich habe das letzte Mal zwar gesagt, dass ich dieses Mal über wichtige Persönlichkeiten sprechen will, die sich Atheisten nennen oder auch Nicht-Atheisten nennen. Aber ich merke gerade, dass es zu viel wird für diese eine Folge, deswegen verschiebe ich das auf eine andere. Und das nächste Mal würde ich dann auch erstmal lieber über logische Fehlschlüsse reden, um so eine Grundlage zu schaffen, Argumente zu verstehen und so eine Grundlage fürs Verständnis von logischen Fehlschlüssen und logischen Argumenten zu schaffen. So, dann war es das auch erstmal wieder für dieses Mal. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es hat irgendwie was gebracht. Und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Oh.